zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 163 von Distanz und Gloria. Es ist Samstag, 11.09 Uhr. Es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist schön, dass der Herr Städt wieder mit dabei ist. Und ja, was gibt es zu erzählen? Es war der Weltuntergang angesagt. Bisher gibt es noch strahlenden Sonnenschein in Leipzig. Und ich glaube, ähnlich sieht es auch bei Herrn Städt in, ich hätte fast Nerchau gesagt, aber du bist ja gar nicht mehr in Nerchau. Da, wo du halt bist, ne, da zu Hause, da scheint die Sonne. Denn da, wo Herr Städt ist, da ist die Sonne. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir, mein Lieber?
Hallo!
Aua.
Ja, das war jetzt hoffentlich nur für dich laut, weil ich habe mich extra ein bisschen beiseite gebeugt. Ich habe gelernt, dass man das sagt. So, entweder wenn man sich gut kennt, sagt man so, wie ich es jetzt gesagt habe, oder wenn man auf jemanden sauer ist. Ansonsten sagt man nur, hallo.
Bei euch da auf dem Land ist das so, ja? Das
genau, hallo.
Das ist die Begrüßungsformel auf dem Land am Arsch der Welt.
Oder man versucht das norddeutsche Moin zu nehmen und sagt es aber nicht Moin, sondern sagt Moin.
Moin.
Und das ist schlimm.
Ja, das ist schlimm, zumal ich gerade ja von einer Minitour zurückkomme, wo wir dieses Moin sehr häufig gehört haben. Wir waren nämlich...
Wo war der denn?
Wir waren in Norden im Norden.
Ach ja, in Norden, ja.
In
das
Norden,
ist interessant, das ist an der Nordsee, ne?
Ja, das ist Ostfriesland.
Ja, da fährt tatsächlich auch ein Zug direkt von Leipzig aus hin. Wusstest du das? Von Dresden fährt er.
Nee, das wusste ich nicht. Aber
ab und zu, also einmal am Tag, ja, oder zweimal.
Mir ist wieder aufgefallen, dass ich niemals verstehen werde, warum Ostfriesland im Westen von Deutschland ist.
Weil es auch ein Nordfriesland gibt.
Ja, das mag sein, aber es ist trotzdem von uns ausgerechnet immer irritierend.
Tja.
Das hat mich damals
Frage
schon
überfordert. Frage ist jetzt auch, eigentlich ist ja für die Amerikaner der Ferne Osten nicht der Ferne Osten.
Ja, Frage ist ja sowieso, wie man den Fernen Osten definiert.
Ja.
Das kann ja schon manchmal für einen aus Baden-Württemberg der Ferne Osten sein hier drüben.
Wenn man einfach nur nach Nürnberg fährt, genau. Ja. Ich wollte deine Frage noch beantworten, mir geht's gut, danke. Und hier scheint nicht die Sonne, aber das wird sicher gleich bald kommen, weil manchmal hat die Verspätung und das Gepäck ist eher da. Also ich bin gestern wieder aus Wien gekommen und war ein sehr angenehmer Flug, bin aber jetzt auch sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Und wir haben gestern den letzten großen Theorietag gehabt, wo wir im Trainingscenter sein mussten. Und ab nächster Woche geht's los. Im Juni, also jetzt im Juni, werden alle Simulatorstunden durchgeballert.
Geil.
Alle. Bis das heißt, zum Skilltest.
Das heißt aber, gab es in der Theorie noch eine irgendwie eine Abschlussprüfung oder so? Oder gehen die jetzt davon aus, ihr könnt das einfach?
Natürlich, das sind Permanentprüfungen zwischendurch. Also
okay.
Das ist im Pilotenberuf ganz normal. Man hat immer mal wieder Prüfungen, einfach um zu sehen, ob die Leute es noch können. Und wenn nicht, kriegen sie einfach Training und dann können sie es wieder fertig.
Habe ich gezeichnet. Und dann, also jetzt im Simulator wird alles simuliert, was irgendwie simuliert werden kann.
Naja, alles, was der Hersteller sagt und die Fluggesellschaft sagt, müssen die Piloten können zu dem Flugzeug. Dazu gehören natürlich die Routine, die normalen Operations. Und dann gehören natürlich die Notverfahren auch dazu. Die wird man im normalen Alltag meistens nicht erleben, also hoffentlich. Und es gibt ja aber auch Verfahren, die nicht Notverfahren sind, sondern einfach sogenannte Abnormals, also welche, die unnormal sind, nicht Routine, die nicht gleichzeitig ein Notfall sind. Das gibt es ja auch, dass man quasi auch damit umgehen kann. Das lernt man vor allem, solche Sachen.
Wir uns neulich gefragt haben in Bezug auf diese Turbulenzengeschichte, diese Unexpected Geschichte, da diese Absager, den es da gab mit der Boeing 777.
Ja.
Gibt es irgendwie eine Art... Ich weiß nicht, wie heißt denn das, autogenes Training für euch, was so Atmung angeht, weil was ja wirklich das Dämlichste wäre, wenn bei so einer Geschichte der Pilot einen Herzinfarkt kriegt.
Nee, haben wir nicht. Wir bekommen solches Training nicht, weil das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass das so kommt. Und dann ist es so, dass unser Beruf an sich das Training dafür ist.
Okay. Das heißt aber, ihr simuliert ihr im Simulator auch richtig Turbulenzen, schwere Turbulenzen? Das ging mir neulich durch den Kopf. Ja?
Absolut.
Das heißt, wenn der Fluglehrer sagt, heute ist sehr schlechtes Wetter, wir haben heute nicht Cirrus, die anderen Wolken, Cumulus.
Cumulus Gravalus Electricus.
Genau, Cumulus Gravalus Electricus. Ich bin übrigens dafür, dass wir die Folge so nennen. Ich finde, das könnte auch ein guter Vorname sein von irgendeinem römischen Imperator. Cumulus Gravalus Electricus.
Ja.
dann schüttelt es euch auch ordentlich richtig durch. Also das bedeutet, ihr schlimmer als das wird es dann auch in der Regel nicht.
Ja, der Simulator hat halt Grenzen. Ja, der kann natürlich diese Absacker um 2 Kilometer nicht simulieren.
Nee, aber jetzt mal angenommen, es gibt wirklich schwere Turbulenzen. Wird sowas auch simuliert? Also wirklich schwere Turbulenzen?
Ja, es wird schon, das schüttelt dann die ganze Zeit, klar. Das gibt es schon auch, wo dann hin und her geschüttelt wirst und dann auch eben auch mal mit die Hand von den Schubhebeln runterrutschen kann, weil sowas ist da dann auch so eine Sache. Das muss man auch lernen, wie man damit umgeht.
Und die entscheidende Frage: Hast du jemals, wenn du in Turbulenzen im Simulator oder geflogen bist, bereut, was du zum Frühstück gegessen hast?
Nein, tatsächlich nie. Das ist mir noch nie passiert. Nur, wo es passiert ist, der Simulator kann das Abbremsen nicht sehr gut simulieren.
Ah.
Und wenn man nicht die automatische Bremse nimmt im Simulator, dann wird es mir eigentlich in der Regel schlecht. Also das ist, weil der kippt ja dann die Nase so nach vorne.
Ja.
Aber er nimmt sie nicht so schnell wieder hoch, wie er sie tun sollte, wenn man von der Bremse geht. Und das heißt, man geht von der Bremse und es fühlt sich nicht mit dem an, was man so gewohnt ist vom Bremsen her, dass wenn man von der Bremse runtergeht, dass es dann aufhört zu bremsen, sondern es dauert einen Moment.
Ja. Ich habe übrigens
da wird's mir manchmal schlecht.
Als ewiges Buskotzerkind, also früher war ich das, habe ich gelernt dann im Laufe der Jahre, weil es immer mal auch so Phasen gibt, wo es mir auch heute noch, sagen wir mal, es wird jetzt nicht richtig akut schlecht, aber wo es mir jetzt nicht so wahnsinnig toll geht, zum Beispiel auch auf dem Schiff ist das manchmal so, das ist total tagesabhängig bei mir. Was da hilft, ist Vitamin C, was man jetzt nicht unbedingt denken würde, ein Apfel essen, weil, ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, offenbar ist nicht das Problem das Innenohr, sondern das Problem ist das Immunsystem, was revoltiert gegen diese Bewegung. Weil das Immunsystem auch durch die Innenohrgeschichte natürlich irgendwie sich angegriffen fühlt. Und dann so nach dem Motto, alles raus, was keine Miete zahlt, wir gehen mal auf Nummer sicher.
Und Vitamin C. Ja klar, hier ist Gift drin, das muss jetzt raus.
Und Vitamin C soll da angeblich helfen. Und ich muss sagen, immer wenn ich einen Apfel gegessen habe, wenn mir schlecht war, es wurde besser. Aber vielleicht war es auch Placebo, ich weiß es nicht.
Wenn es das ist, reicht's ja.
Ja, ist korrekt. und dann noch eine weitere Frage, die ich mir stellte. Nun ist es ja so, dass man, also entweder ist es selektive Wahrnehmung, weil man gerade sehr viel darüber liest, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir deutlich mehr Nachrichten, was schwere Turbulenzen angeht, in letzter Zeit hatten, als es vorher der Fall war. Sprecht ihr darüber? Spielt das eine Rolle oder ist das quasi damit abgegolten, dass es heißt, das wird durch den Klimawandel noch verstärkt vorkommen? Oder also bereitet ihr euch darauf vor? Beschäftigt euch das im Kurs? Oder also sprecht, wie ist das? Sprecht ihr darüber? Spielt das eine Rolle?
Ja, also wir kriegen eh gesagt, das heißt letzte Woche schon mal, glaube ich, angesprochen, dass es mehr wird. Ja, darüber haben wir geredet, aber so wirklich einen Unterschied in einem Training macht das nicht, weil wir das ja eh trainieren, wie das ist. Und je öfter es vorkommt, desto besser kann man damit umgehen. Das ist das Verrückte an der ganzen Sache, dass natürlich die Fliegerei noch trotzdem sicherer wird, dadurch, dass es halt Alltag wird.
Das heißt, gab es Kollegen bei dir im Kurs, denen das vielleicht sogar so ging, dass es ihnen bei Turbulenzen immer schlecht geworden ist und man merkt das mit Training, auch das ist ja absolut so ein Ding, was man sagt als Kind, wenn man Rolle vorwärts oder Handstand oder sowas macht, das merke ich auch heutzutage, das war ja früher mein täglich Brot quasi. Wenn ich das heute mache, wird es mir auf Karussell und sowas total schnell schlecht und schwindelig. Aber als Kind stört es einen nicht, weil man das einfach viel, viel häufiger macht. Das ist diese Trainingsfrage.
Absolut.
Das heißt, das funktioniert so bei euch auch.
Ja, das funktioniert absolut. Gibt es auch so Trainer, die so drei Achsen wo du quasi so dich festhältst wie in einem Klettergerüst, aber das sich in drei Achsen drehen kann.
Ah ja.
Und dass man da kopfüber und dergleichen sich bewegt und völlig verrückt, und dann kann man das üben. Das
ist quasi dieses Astronautentraining.
Mhm, genau, sowas gibt es für uns auch, wenn wir das brauchen.
Mhm.
Erzähle er vom 9.6. bitte.
Ich erzähle vom 9.6., also dann ziehe ich meine Empfehlung tatsächlich vor, weil letzte Woche habe ich es nur so angedeutet, diese Woche mache ich es konkret. Wir spielen mit Tonart am 9.6. unser Programm Romantisches Leipzig noch einmal. Das habe ich letzte Woche schon mal angedeutet. Da sind sehr, sehr schöne Werke von Clara Schumann, Fanny Hensel, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms dabei, unter anderem Moritz Hauptmann. Aber auch eine Uraufführung von einem Stück, was ich geschrieben habe für meinen Chor. Und zu dem Stück gibt es eine kleine Geschichte, die ich ganz kurz zum Besten geben würde, wenn das gewünscht ist.
Bitte.
Und zwar begab es sich, dass ich eigentlich ja hätte letztes Jahr zum Buß- und Bettag, ich glaube, da ist auch die Distanz- und Gloria-Folge ausgefallen, wenn ich mich richtig erinnere, meinen Chor hätte dirigieren sollen. Und zwar morgens im Gottesdienst und abends in einem Konzert. Das konnte ich aufgrund von Krankheit leider nicht tun. Und irgendwie war es aber so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas ist da in mir, was raus will. Und zwar abseits der Krankheit, sondern da ging es mehr irgendwie um kreativen Output, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich wäre meinem Chor gerne nah, kann dies aber gerade nicht sein. Und habe mich also ans Klavier gesetzt und angefangen, etwas zu schreiben. Weil das irgendwie so, also wenn man da das Gefühl hat, man schreibt für den Chor, dann fühlt man ihm sich näher und auch weniger, also man ist auch ein bisschen abgelenkt einfach, weil man sich natürlich die ganze Zeit fragt, man hat ja die Verantwortung für das Ganze, wird das gut gehen, wird das funktionieren, gerade dann, wenn halt jemand einspringt als Dirigent, der eben das Programm auch nicht erarbeitet hat mit, worüber man natürlich sehr dankbar ist, wenn das funktioniert, aber man weiß natürlich trotzdem nicht, ob das dann alles so umgesetzt wird und ob der Chor klarkommt auch mit den Leuten. Und das sind alles so Geschichten, die du natürlich, oder Gedanken, die du, wenn du krank bist, eigentlich nicht unbedingt brauchst, weil das natürlich den Gesundungsprozess auch ein bisschen hemmt. Und dann habe ich also gesagt, okay, ich gucke nicht 10 Stunden Fernsehen heute, wie man das sonst manchmal macht, wenn man krank ist, sondern ich setze mich ans Klavier und gucke, was mir aus dem Kopf fließt. Und es begann also damit, dass ich den ersten Teil, also anders, ich muss irgendwie zu dem Stück, das ist so ein bisschen was Ambivalentes, weil es ist ein Stück, was einerseits in verschiedene Stile mal reinschaut, was aber wiederum den Grund hat, dass mein Chor jetzt nicht Experte für moderne Musik ist. Das heißt, es gibt einen bestimmten Schwierigkeitsgrad, bis zu dem sind die super gut. Und dann gibt es einfach noch ein bisschen Arbeit zu tun, was Vorstellungsvermögen von Intervallen angeht und so. Völlig normal. Also ich arbeite ja nicht mit Profis, sondern es sind ja semi-professionell bzw. Laien. Das schlägt sich natürlich auch in dem wieder, was man an Niveau dann auch machen kann. Und das ich weiß nicht, eigentlich, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen abwertend, aber das meine ich auch überhaupt nicht so. Das ist einfach normal, dass man an natürliche Grenzen kommt, dann, wenn man sich nicht jeden Tag mit Musik beschäftigt.
Kommt man
an Grenzen. Ja. Und wir haben vorher schon mal ein Stück von mir gemacht, was ich für ein befreundetes Ensemble geschrieben hatte, wo ich festgestellt habe, okay, also diese Tonsprache ist einfach eine Spur drüber noch. Da müssen wir erstmal uns hinarbeiten. Und habe also geschaut, was kann ich dem Chor zumuten, habe Teile dieses Stückes, es ist der 23. Psalm, also einer der Psalmen Davids, der Herr ist mein Hirte, habe ich so geschrieben, dass es quasi klassisch nachvollziehbare, sagen wir mal, Harmonien sind, etc. Habe aber immer mal wieder auch ein bisschen was Moderneres eingestreut, damit es eben nicht eine reine Stilkopie wird. Da ist schon auch viel von mir mit drin, aber es sind auch Klauseln drin, zum Beispiel, die man aus der alten Musik kennt oder eben romantische Abgänge und Aufgänge. Das ist ein sehr abwechslungsreiches Stück. Am Ende gibt es dann tatsächlich ein bisschen einen Ausblick in Moderneres. Das ist dann ein bisschen mit Pattern gearbeitet. Das Stück an sich ist, glaube ich, sehr abwechslungsreich. Es ist jetzt kein durchgehender Polos, aber ich denke, da ist für jeden was dabei. Ja, also da gibt es für jeden eine Stelle, die er schön finden kann. Und ich glaube, dass das auch dem Psalm sehr angemessen ist. Also ich glaube, auch hier, ich habe hier auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es gibt nichts, was mich mehr nervt, als wenn es egal ist, was der Text sagt. Also wenn du musikalisch quasi völlig fernab vom Inhalt arbeitest, sondern sagst halt, keine Ahnung, singe dem Herrn ein neues Lied. Okay, das ist die Grundstimmung und alles andere ist dann irgendwie eben in dieser Stimmung. Und es hat keinen wirklich textlichen Bezug mehr. Das mag ich einfach nicht an moderner Musik oft. Das wird dann oft so weichspülig, gerade wenn man so nach England oder nach Skandinavien guckt. Es ist einfach so Easy-Listening-Zeug. Das ist nicht so meins. Und ich denke aber, dass das, also es ist ein zentraleres Stück in dem Programm, weil es auch relativ lang ist, fast 6 Minuten. Und ja, diese Entstehungsgeschichte ist halt eigentlich sehr schön, weil das ja irgendwie einen verbindet dann doch, die Musik, selbst wenn man nicht beieinander sein kann. Und das ist irgendwie eine schöne Sache. So, das heißt, kommet all am 9.6. in die Nathanaelkirche, 16 Uhr nach Lindenau.
Ja, das muss gemacht werden. Am 9.6. gibt es übrigens noch ein anderes Ereignis, wo man bitte hingeht.
Ja, da ist morgens nämlich Gottesdienst in der Propsteikirche, wo der Herr Polers schon mal singt, in der Nelson-Messe.
Und noch ein anderes Ereignis.
Schieß los.
Da ist Europawahl.
Ah ja, richtig.
Und in manchen, und in Sachsen ist da, glaube ich, auch Landtag, ne?
Ich glaube ja. Nee, Kommunal. Ja. Nee, Kommunalwahl, oder?
Kommunalwahl und noch eine andere.
Ist aber auch egal. Hauptsache ist, man geht
ja hin. Jedenfalls, genau, bei uns war noch Stadtrat, genau. Ja. Jedenfalls machen. Es gibt, die Sache ist die, nutzt eure Stimme, sonst nutzt sie jemand anders.
So ist es.
Und das muss man wissen. Das ist nämlich nicht so, dass sie dann einfach ungenutzt ist.
Naja, es ist schon so, dass, und das möchte ich nochmal anregen, ja, vielleicht gibt es ja bei uns auch welche, die sich unsicher sind in der Hörerschaft und Hörerinnenschaft. Das möchte ich nochmal anregen, selbst wenn ich Protest wähle, gibt es Alternativen zur Alternative.
Ja.
Das möchte ich mal so stehen lassen, weil selbst den kleinen Parteien hilft die Stimme mehr, als es denen zu geben, die am lautesten schreien, was alles falsch ist. Weil was da in diesem Schreien nicht dabei ist, ist ein Lösungsansatz. Das,
ja, zumindest keiner, den man vertreten kann, eigentlich.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, da nochmal reinzugucken, weil ja gerade die generell die Rechte so erstarkt, wo ja auch viel Europakritik und am liebsten raus aus der EU und so mitschwingt. Da gab es ein 15-Minuten-Video von Joko und Klaas, wo sich mit Sozialwissenschaftlern und Politikwissenschaftlern quasi ein Bild davon gemacht wurde, wie es Europa ginge, wenn es die EU nicht mehr gäbe. Viel Konjunktiv in dem Satz. Und das ist einerseits sehr lehrreich, andererseits auch erschreckend, was das für wirtschaftliche Auswirkungen wahrscheinlich hätte. Das sind ja alles Modellrechnungen, also man kann das nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber die Wahrscheinlichkeit spricht schon dafür. Und wenn man nach Großbritannien guckt, also ich habe da ja nun auch einen sehr engen Draht hin auf die Insel, das ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass es denen wahnsinnig viel besser geht als vorher. Im Gegenteil.
Ja.
Deswegen.
Wie gesagt, wichtig ist vor allem, auch wenn ihr uns jetzt nicht zustimmt oder so, ist ja völlig egal. Nutzen, Stimme nutzen, Brief wählen, geht alles, kann man alles machen, ist auch jetzt noch nicht zu spät. Wirklich ist nur, die eigene Stimme zu nutzen, ist wirklich wichtig.
Und ich finde den Satz, den, ich glaube, Klaas-Hofer Umlauf dazu gesagt hat, sehr entscheidend. Es ist nicht alles gut, was in Europa läuft, und es ist auch sicherlich nicht so, dass das Parlament alles richtig macht und dass da alles ganz fantastisch ist. Im Gegenteil, nichtsdestotrotz ist die Idee eines vereinten Europas eine sehr gute, und es ist auch so, dass man aktiv Dinge ändern kann, indem man die richtige Politik wählt. Wenn man die Politik des Verhinderns wählt, dann kommt man nicht weiter.
So. Noch andere Sache, die auch an diesem Wochenende ist. Also, euch wird nicht langweilig.
Nee, wirklich.
Am 7. findet nämlich auch noch was statt. Am 7.6., glaube ich, auch schon erwähnt. Da findet auf dem Marktplatz, an dem Tag, wo auch das Eröffnungskonzert ist, das ist das Konzert Nummer 4 des Bachfestes, eine Open-Air-Veranstaltung statt, die auch mit aufgenommen werden wird, mit Video. Aber vor allem auch direkt vor Ort auf großen LED-Schirmen übertragen wird. Und zwar ist das Johannespassion. Wird aufgeführt vom Ensemble Sing and Sein und dem Collegium Thomanum. Und einem Orchester, was zusammengestellt wurde. Und es ist sehr, sehr empfehlenswert. Ich meine, ich bin natürlich in der Organisation mit beteiligt gewesen. Nicht so sehr wie Sing and Sein selber. Die haben das eigentlich organisiert. Wir sind da also Kooperationspartner hauptsächlich bloß. Kann allerdings, und das ist äußerst sehr, sehr, ist wirklich sehr, sehr schade, an dem Tag nicht dabei sein, was mich sehr ärgert, weil ich an dem Tag eben Simulator bin und auch am nächsten Tag. Das heißt, es klappt wirklich gar nicht, leider. Deshalb umso wichtiger ist, dass sehr viele Menschen kommen, um mir hinterher zu erzählen, wie es war.
Ja, das kannst, ist du da, kannst du im Simulator nicht mit Splitscreen arbeiten?
Das müsste eigentlich gehen. Es sind ja immerhin 5 Display-Units im Simulator drin.
Eben. Das muss doch möglich sein.
Und manche sind doppelt. Also, 21.30 Uhr am 7.6. Was nicht alle wissen, Sing and Sein ist ein Gebärdenchor. Und diese Johannespassion ist, ich meine, du hast ja auch schon mit Sing and Sein zusammengearbeitet, ist eine, es ist eine sogenannte barrierefreie Johannespassion. Das heißt, barrierefrei auch im Sinne für Leute, die nicht hören können.
Wobei, wenn ich das ganz kurz einordnen darf, nicht hören können klingt immer sehr absolut. Also es gibt verschiedene Stufen der Eingeschränktheit, was das Hören angeht. Das bedeutet, jemand, der eingeschränkt ist beim Hören, das heißt nicht automatisch, dass der nichts hört, sondern auch diese Leute können Musik verstehen und Musik wahrnehmen und die Gebärden verstärken im Prinzip das, was sie vielleicht selber noch wahrnehmen. Da geht es wirklich bei Leuten, die das Gehör komplett verloren haben, über Vibrationen, die du wahrnimmst im Bass, wenn der Bass spielt zum Beispiel, das dann verstärkt gezeigt zu kriegen. Aber es gibt eben auch Leute, die mit einem Cochlea-Implantat oder ähnlichen Dingen eben noch bestimmte Dinge hören können, aber nicht alles. Und für die ist das sehr hilfreich, wenn sie dann eben bestimmte Sachen gezeigt kriegen, damit sie es eben vollumfänglich erfassen und verstehen können, dieses Stück, was ja selbst für Hörende bei der Musik Bachs extrem schwierig ist.
Ja, das ist das eine. Das andere ist barrierefrei auch in die andere Richtung. Und das ist das Geniale an diesem Projekt, dass das auch Leuten, die hören als völlig normal empfinden, was ja die meisten in der Gesellschaft tun, ein Einblick in das Leben derer gewährt wird, die das nicht tun. Weil die Gebärdensprache wird angewandt die ganze Zeit, wie als wäre es was ganz Normales. Also für viele ist das Normalität. Und wir bekommen eben die Möglichkeit, diese Normalität teilweise kennenzulernen. Für ein Stück, was wir kennen vielleicht oder auch nicht kennen, und da gleichzeitig gibt es die Gebärden und eine Choreografie dazu, ist auch für uns eine sehr interessante Sache demzufolge.
Es ist auch insofern gut, dass das ein Stück ist, was man kennt, also was ich sag mal, die Mehrzahl der Leute, die dorthin gehen wird, kennt, weil du dich dann eben auf die anderen Parameter konzentrieren kannst, auch ein bisschen mehr.
Genau.
Das wird kapazitätfrei.
Definitiv. Also es ist absolut ein Empfehlungswert, es ist ein großartiges Projekt und wir sind froh, dass wir dieses Mal dabei sein können. So. Teil der ganzen Sache sind. Ja, jawohl. Jetzt haben wir schon wieder ganz schön viel Werbung gemacht. Ja.
So ist es.
Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen andererseits, wir haben ja auch was erzählt. Ich meine, ich finde es ja auch interessant.
Ja.
Es ist ja nicht nur das.
Wir müssen aber trotzdem auch ein bisschen liefern, Stett. Die Leute haben zu Recht eine gewisse Erwartungshaltung an diesem Podcast. Deswegen gibt es jetzt 3 Dinge, die du niemals anziehen wirst.
Schwer zu sagen. Also, es gibt, also die ich niemals zum außerhalb meiner Wohnung anziehen würde, meinst du?
Ja, ich würde mal die Frage dahingehend erweitern, ja.
Mit der ich mich nicht außer Haus wagen würde, ein Tanktop. Also ich rede wirklich von Tanktops, nicht von so also ärmelfreien Oberteilen, davon rede ich nicht, ja. Sondern ich rede von Tanktops, die quasi, wo der Achselausschnitt bis zum Bauchnabel geht.
Ach so, ja, okay.
Diese ganzen Pumper, nicht alle.
Die Pumpernickel.
Schon wieder die Pumpernickel, genau, die Pumpernickel tragen das ja manchmal sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich so jemanden neulich im Flugzeug gesehen, haben gedacht, okay, kann man machen. Ich würde es nicht machen.
Siehste?
Heißt ja nicht, wie gesagt, ich verurteile niemanden für das, was er trägt. Ich sage dann immer nur, ob ich es machen würde oder nicht. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Und was würde ich auch nicht tragen? Ich glaube, ich würde im Alltag keinen Rock tragen. Würdest du nicht? Also ich würde machen? Ich habe es auch schon gemacht. Also es ist auch bequem, weißt du? Das muss man wirklich dazu sagen. Aber ich glaube, im Alltag würde ich es nicht machen.
Nee. Ich verweise da immer gerne auf die Schotten und sage, was die Schotten über Jahrtausende hinweg schon machen, kann nicht falsch sein. Ich glaube wirklich, dass das sehr bequem ist.
Ja, natürlich ist das sehr bequem. Ich kann es bestätigen.
Wenn man als Freischwinger unterwegs ist.
Definitiv. Das ist auch das Lüftchen und sowas, was da ab und zu... Ja.
Es ist auch gut gegen Geruch.
Geruch, genau. Ich würde noch eine Kombination nennen, die ich nicht tragen würde.
Ja. Schieß los.
Sportklamotten. Mhm. Ja. Kniestrümpfe oder halbe Strümpfe zwischen Knie und Knöchel. Und Sandalen.
Ah ja. Hm.
Da, diese Kombination würde ich auch nicht tragen.
Der klassische Urlauber sozusagen.
Ja.
Der Urlauber-Look.
Es ist schon jetzt nicht so, dass ich sie nie getragen habe, aber ich würde sie nicht nochmal tragen.
Es war auch schon wieder zu sehen.
Ja.
In der Leipziger Innenstadt, ja.
Ja.
Sandalen, halbhohe Socken und dann natürlich beige Weste, das gehört auch dazu, und dann so ein Fischerhut.
Ja, wobei gibt es noch sehr viel mehr Klassiker. Diese Sandalen können ja zum Beispiel auch aus Schaumstoff sein, das gibt es ja auch.
Apropos, die Birkenstock-Aktie ist hochgegangen jetzt gerade, aber das nur am Rande für die, die mehr wissen wollen. Aber irgendwie fand ich die Idee schön, ich weiß nicht, ob ich das neulich in einem Podcast gehört habe, aber irgendwie kam neulich die These auf, dass wenn man in Rente geht, man einen Brief kriegt vom Bund, wo drin steht, ja, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der Rente und dann noch ein Paket, wo seine erste beige Weste dabei ist.
Nee, ist Quatsch,
oder? Quasi das Rentner-Starter-Paket. Naja, natürlich ist das Quatsch, aber es wäre lustig.
Aber das wäre es, ja.
Weil es ist ja wirklich, manchmal ist es wirklich so, Leute, die nie in ihrem Leben beige getragen haben, tragen auf einmal beige in der Rente. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ob das so eine Farbneutralität ist, die man sich dann gerne für das Alter offen hält. Das muss ja irgendwo herkommen, dass die alten Menschen so gerne beige tragen.
Man kriegt dann noch so einen kleinen Skoda Fabia geschickt.
Genau.
Der auch nur 40 fahren kann.
Mit einem Klopapierroller hinten auf der Hutablage.
Genau.
Ja.
So ist es.
Okay, das haben wir geklärt. Herr Stett, was mich wahnsinnig, also wir sind ja in einem Alter, wo man noch lernt, wo man auch über sich selber noch lernt. Und was ich jetzt im Zuge der letzten Reise feststellen durfte, was mich wahnsinnig nervt, oder beziehungsweise erstmalig wahnsinnig genervt hat, ist Hotels, die glauben, dass sie lustig sind. Also die sich selber auch zu lustig nehmen.
Was ist denn das für eine Kette? Rede doch mal Klartext.
Also das Hotel heißt Ugly, also jetzt nicht im Sinne von hässlich, sondern A-G-L-I und war also in Norden zu finden. Und dort... Also es ist an und für sich irgendwie so eine Art Künstlerhotel, so ein bisschen fancy gemacht, aber so überall noch eine Pointe rausgequetscht. Also zum Beispiel gab es ein vergoldetes Waschbecken, es war aber jetzt kein Gold, sondern es war offensichtlich irgendein so Plastikscheiß. Und da steht dann so ein Aufkleber, ja, das ist wirklich Gold. Oder ja, das ist echtes Gold. Oder du hast halt auf dem Spiegel einen Aufkleber, wo drauf steht Top Friese. Und wenn du, also ich finde das lustig, wenn das mal ist, aber du hast halt wirklich das Gefühl, aus jedem Gegenstand in diesem Hotel wurde irgendwie zwangsweise noch eine Pointe rausgedrückt. Als ob das irgendwie so ein bisschen ein nicht unterdrückter, aber ein gescheiterter Comedian ist, der dieses Hotel gebaut hat, der dann wirklich versucht, aus jedem Zeug noch eine Pointe rauszukehren. Und ich meine, ich bin ein Freund von flachen und auch von vielen Pointen, aber irgendwo hat es auch Grenzen.
Ja, in dem Hotel, in dem ich jetzt war, das war das Moxie, habe ich schon gesagt, im Flughafen Wien, die haben sowas auch. Allerdings ja noch auf eine ganz andere Sache, wo ich eben dieses Unlock to Play auf meiner Zimmerkarte stand, ja. Zum Beispiel gibt es da auch einen Locker-Room, also wo Schließfächer drin sind. Und da steht drauf, Viva la Vida locker. Mhm. Weißt du?
Ja, sowas, genau. Aber ich finde, wenn das punktuell auftaucht und man dann überrascht ist und sich freut, finde ich das cool. Aber wenn das irgendwie permanent, wenn du wirklich mit so flachen Pappen zugeschissen wirst, da wird selbst mir irgendwann zu viel.
Sowas auch, dass im Fahrstuhl stand zum Beispiel, what happens in the elevator stays in the elevator, except when it doesn't. Das ist allerdings auch ganz cool, muss ich sagen.
Und dann, also bei uns im Hotel war es noch so, du hast, achso, das habe ich gerade gesagt, ne, du hast auf dem Spiegel irgendwie Top Friese stehen, aber Friese eben nicht wie Frisur mit I,
sondern mit IE.
Mit IE.
Ja, ja. So. Okay, und das ist wiederum, das finde ich gut. Ja. Und auch zum Beispiel stand, dass man Selfies machen soll, aber nur mit Hashtag @TheMoxie veröffentlichen. Dass man quasi auch Spiegel-Selfies machen kann und sowas. Mhm. Es hat seinen Charme, aber ich finde es auch, es hat immer so diesen Eindruck, als würde da jemand so ein kleines bisschen auf Zwang alles versuchen.
Ja, das hat halt so, ja. das riecht halt so, als ob die Marketingagentur gesagt hat, wir müssen uns von anderen Hotels abheben. Wie machen wir das? Und dann hat irgend so ein Ulf in der letzten Reihe sich gemeldet und gesagt, hier, ich bin übrigens schon mal lustig gewesen. Und hat sich dann hingesetzt und die schlechtesten Pointen, die in der Welt jemals gemacht wurden, aufgeschrieben. Und dann musste irgendein armes Würstchen gucken, wo im Hotel man diese schlechten Pointen irgendwie anpinnen kann.
Folgende Idee.
Ja.
Wir zwei können ab sofort engagiert werden, um Hotels lustig zu machen.
Weiß ich nicht, ob es das besser macht, wenn wir zwei das machen.
Das macht es auf jeden Fall schlimmer und gleichzeitig deshalb auch besser.
Vermutlich. Dann wird es aber richtig flach.
Dann wird es richtig flach.
Ja.
So wie es an der Küste immer ist.
Wattenmeer. Wir müssen die Frage der Woche noch klären und eine neue Frage der Woche stellen. Gib mir eine Sekunde. Die Frage der Woche war Film, ne? Lieblingsfilm.
Ja.
Und wir haben unter anderem den Film 1, 2, 3. Wir haben unter anderem den Film Zone of Interest zugeschickt bekommen. Und da riss es auch ab. Das Engagement in puncto Film war jetzt nicht so groß wie an anderer Stelle, habe ich festgestellt. Deswegen machen wir es doch mal etwas persönlicher, die Frage dieser Woche. Und fragen, was muss bei euch im Kühlschrank immer vorhanden sein? Huch, da meldet sich gleich Siri bei mir. Also, was muss bei euch im Kühlschrank immer vorhanden sein? Das ist die Frage.
Wir können ja mal starten.
Ja, wir können starten?
Ja.
Na dann.
Eine einzige Sache, die vorhanden sein muss.
Starte mal.
Milch in irgendeiner Form.
Fest, flüssig.
Nee, ich meine auch Milch, irgendeine Form von Milch.
Also irgendeine Form von Milch.
Hafer, Soja, whatever.
Bei mir wäre es wahrscheinlich irgendeine Form von Aufstrich für morgens. Also entweder süß oder herzhaft, ist egal, aber irgendwas brauche ich, um es mir auf den Toast zu klatschen. So.
Okay.
So ist das. Okay, wir sind Vorkasse.
Es gibt noch ein paar andere Sachen, die immer da drin sein müssen, aber ja, es ist insofern lustig, weil es wurde, glaube ich, noch nicht die Frage gestellt, du hast mir noch nie die drei Dinge gestellt, die immer im Kühlschrank sein müssen.
Doch, habe ich. Auf jeden Fall.
Hast du?
Habe ich.
Okay, weil daraufhin habe ich nämlich zu Weihnachten eine Sache bekommen von einem Familienmitglied, die unseren Podcast hört. Und sie hat gesagt, das war so Senfaufstrich, Bautzner Senfaufstrich, weil ich das nicht erwähnt habe. Sie aber wusste, dass ich es sehr gerne habe.
Hast du gerne Senf?
Hat gleich oben drauf geschrieben.
Ja, sehr gut.
Das ist so ein Aufstrich halt so, ja.
Na da. So,
ja,
das ist übrigens auch immer so, auf die Schenkel klopfen und na da, das ist auch immer so das erste Zeichen, dass die Party sich dem Ende neigt.
Genau, weil du wolltest jetzt auch sagen, dass wir schon wieder fast eine halbe Stunde, länger als eine halbe Stunde am Sabbeln sind.
So ist es. Deswegen die Frage an dich, hast du einen lyrischen Erguss?
Selbstverständlich.
Das ist ja ganz vorbildlich. Dann würde ich nämlich vorschlagen, schließen wir die Folge so langsam schon. Und bedanken uns allerseits für die Aufmerksamkeit, fürs Eingeschaltet haben und fürs Zuhören.
Das haben wir noch nie gemacht. Hallo? Seit wann fangen wir denn an, uns hier zu bedanken?
Herr Stett, Demut steht selbst uns gut.
Ja, ja, hast recht.
Und selbst wenn uns nur zwei zuhören würden, würde ich trotzdem sagen, danke, dass ihr zwei uns zuhört.
Naja, wir zwei hören uns zu.
Ja, immer. Das ist aber auch manchmal schlecht. Aber manchmal im Laufe des Podcasts hören selbst wir zwei uns nicht zu. Habe ich festgestellt im Laufe der Jahre, muss man ja mittlerweile schon sagen.
Ja, genau.
Ich finde, also manchmal einfach nur den Klang deiner Stimme zu hören, lässt mich entschweben. Gut. It doesn't get cheesier than that. Also, nochmal, danke euch. Es war irgendwie eine Folge, wo Fliegen sehr viel Gewicht hat, was Herrn Stett ja bestimmt freuen wird. Wo ich auch zwei Sachen sagen konnte.
Also und kein Fliegengewicht.
Ist kein Fliegengewicht. Ja, macht's gut, Herr Stett. Lyrischer Akkus kommt, ziehen wir es nicht länger unnötig in die Länge, so rum.
Tschüss. Nee, man muss es ja auch nicht übertreiben. Bis nächste Woche. Aus dem Werk Mein lieber Schwan, der etwas andere Opernführer von Hans-Gunter Hoche, illustriert von Martin Petzold. Siegfried. In dem Haus am grünen Hügel hängt auf einem Kleiderbügel, fern der großen Festspielbühne, in dem Fundus der Kostüme, nah der Requisitenkammer, welch ein Elend, welch ein Jammer, schlaff, was einstmals so gelungen, Fafner, Wurm der Nibelungen. Jener hatte große Zeiten, durfte durch Kulissen gleiten, furchterregend wie ein Hühne stand der Lindwurm auf der Bühne. Feuerspeiend, grässlich röhrend, Angst und Ohren so betörend, dass den Sängern, Musikanten alle Haare zu Berge standen. Es verging vor diesem Drachen, selbstding Siegfried, schnell das Lachen, denn der rief im Kampfessturm todesmutig, Wattenwurm. Nicht für jungfräuliches Holdes, dafür einen Klumpen Goldes, dich zu töten ist mein Schwur. So steht's in der Partitur. Der fand's schade, lieber möcht er kampeln mit des Rheines Töchter, und statt Siegfried hätt der Wilde gerne wach geküsst Brünnhilde und gar aufgeschnürt ihr Mieder. Doch erschlagen sank er nieder, jenen Abend er erneut, gleichwohl hat er's nie bereut. Furchterregend einst an Fülle, jetzt nur noch als schlappe Hülle, muss er zwischen vielen Kisten nun sein kläglich Dasein fristen. Neue Spielzeit, neues Glück, denkt er, dann bin ich zurück und werd meine Kraft beweisen und Brünnhild in Hintern beißen. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.